Willkommen Hallo. Zur Silvesterfolge. Gunter, Wolfgang, grüß euch. Im Hintergrund die Opening Bell, das Visual zufolge. Wolfgang Mateka, Gunter Täuber mit der Opening Bell für die Silvesterfolge. Machen wir das zum zweiten oder zum dritten Mal jetzt?
Ich glaube, zum zweiten Mal.
Zum zweiten. Ich, ja. Wir haben nämlich eine Halbjahresfolge gemacht. Ja, deswegen ist so eine Erinnerung so frisch. Da ist es uns ja schon gut gegangen an der Wiener Börse. Aber das Jahr war, glaube ich, schon eins der geilsten, was wir je gesehen haben. Definitiv. Und ich spiele dazu noch etwas ein von minus 12 Monate Silvesterfolge 2024-25 Jim Rogers.
Hello, my name is Jim Rogers. I certainly love Austria and many people say that 40 years ago, I kissed the Sleeping Beauty in Vienna and woke up the stock exchange. I know that someone else will come along and kiss the Sleeping Beauty and wake the Austrian stock exchange again, because Austria is a fabulous place and it has a great future. So I look forward to more investments in Austria. Hooray!
Hooray, hat er gesagt. Happy New Year, hat er gesagt. Und es war ein super Jahr, wobei er hat nicht dazu gesagt, wann jemand das Sleeping Beauty küsst, dass es so schnell geht. Und Austria has a great future, hat in Ötop-Zeiten noch gegolten. Jetzt haben wir kein great future mehr. Das, was an der Eurex noch geht, ist ein bisschen weniger. Deppertes Wortspiel, Ende. Aber ich stelle das an den Beginn. Someone else will come along and kiss the Sleeping Beauty. Es ist ein 50% plus im Total Return. Wer hat dieses Sleeping Beauty namens Vienna wach geküsst? Wer mag anfangen?
Ich würde sagen, etwas knöchern wahrscheinlich, aber ja, ich glaube, den Großteil hat der Friedrich Merz getan, weil ich glaube, das war schon ein wichtiger Bestandteil, dass global Kapital nach Europa geflossen ist. Die Amerikaner haben natürlich auch ihren Beitrag dazu geleistet, dass das Kapital zum Teil ein bisschen abgeflossen ist, aber diese Reallocation Richtung Europa und dass dann der unterbewertete Wiener Markt natürlich dann sehr gut von dieser Welle profitiert, ich glaube, das war Friedrich Merz.
Spannend.
Wolfgang. Ja, ist meines Erachtens auch einer der Hauptgründe. Ich glaube, der wirklich wahrhaftige Grund war allerdings die Allokation der Nicht-Euro-Gelder in Richtung Europa. Warum? Weil man mit der Ukraine schon langsam eine Art Ende verbunden hat, mit der politischen Wechsellandschaft in den USA, auch eine Schwächung des Dollars, damit die Stärkung des Euros, eine indirekte Performance-Chance weiter etabliert gesehen hatte. Und auch der Merz-Faktor meines Erachtens nach ein Grund, gemeinsam mit allen anderen, UK und Frankreich, darüber nachzudenken, wie Europa sich selbst aus dieser Krise befreit. Und das geht nur über Investments direkt in die Infrastrukturunternehmen oder von mir aus auch in die Verteidigung. So gesehen waren genug Stories ahead.
Ich glaube, wir haben es mit der Silvesterfolge im Feuer in Wahrheit wachgeküsst. Wir haben es in die Köpfe gebracht, dass das eigentlich eine Investment-Idee wäre. Ja, ich bin auch bei euch. Merz hat sich ja den Österreich-Exposure vom Europa-Exposure durchaus verstärkt mit seinen Infrastrukturprogrammen. Und Trump hat viele erratische Dinge gesagt. Dass der Dollar schwächer gehen soll, hat er durchgezogen. Und das war schon, glaube ich, eine klare Investment-Story. Pro Europa. Ich möchte locker beginnen. Wie geht es euch denn jetzt so zum Jahresende?
Ja, da schaut also, für mich war es sicherlich ein sehr anstrengendes Jahr.
Ja, für wen?
Also, so gesehen ist der Faktor der Erschöpfung vielleicht klingt ein bisschen wehleidig, aber zumindest des Ruhebedürfnisses oder zumindest einmal des perspektivischen Wiedererdens. Vorhanden.
Lieber Wolfgang, ich ziehe jetzt noch einen Punkt rein, den ich so gar nicht auf der Rechnung hatte, obwohl er eh logisch ist. Wir nehmen am Montag, den 29. mittlerer Nachmittag auf, senden am 31. und am 30. wird noch gehandelt, am 31. nicht. Und du hast mal gesagt, heute ist irgendwie schon der Bewertungsstichtag für die Fonds.
Ja, es gibt manche KAGs, die diesbezüglich die Kurse des Vortages dann für den letzten Börsentag als Bewertungskurse für die Fonds nehmen und dadurch ist heute der heimliche Vorultimum meiner Ansicht
nach deswegen, für viele KGs. Deswegen gehen wir einen Umtrunk auf ein andermal verlegen, vielleicht dann wirklich Silvester, aber das müssen wir nicht verraten.
Ja.
Gunther, wie geht's dir?
Naja, natürlich so also in der Rückschau, man denkt dann eher an das Positive und schaut auf die aktuellen Kurstableaus und da schaut es natürlich schon ganz gut aus, aber es war schon ereignisreich und man sollte auch ein bisschen mit Demut trotzdem in das Jahr gehen. Ich meine, wir hatten zeitweise mit dann Liberation Day und allen Verwerfungen den viertschlechtesten Jahresstart in der Börsegeschichte global oder in Amerika. Also da waren 1939, 32 nur noch 2020 und 2001 schlechter. Und da gab es natürlich schon einige Phasen, wo man sich auch überlegen musste, wie geht's weiter, bevor dann die Märkte eine gewisse Richtung genommen haben. Und die Phasen waren nicht ganz einfach, muss ich ganz ehrlich sagen. Man hat dann natürlich auch viele Anfragen gehabt und zeitweise war nicht ganz klar, ob Herr Trump zur wirtschaftspolitischen Rationalität zurückfindet, zu der er dann größtenteils gefunden hat, aber das vergisst man jetzt schon fast wieder ein bisschen. Auf Messerschneide war das zeitweise im Frühjahr schon ganz, ganz, ganz stark.
Also er ist markant für Wohlergut natürlich gewesen, muss man sagen.
Ne? D'accord, aber ob es für die gesamte Wirtschaft so gut war in Amerika, ist, steht in Frage, weil ohne den KI-Investments ist America flat. Konjunkturmäßig. Und ich glaube, die Schere zwischen Reich und Arm hat sich in Amerika noch mehr vergrößert. Ich glaube, das, was Donald ganz gut gemacht hat, war in Wirklichkeit eine Perspektive für steigende Kurse zu bilden oder zumindest steigende Indexwerte, weil er genau weiß, wenn das nicht passiert, dann wird's eng.
Ja, die Midterms, die kommen. Und korrekt. Das wird natürlich für uns, was in Ausblickrichtung dann im Ende der Folge geht, sicherlich ein Thema sein. Liebe Männer von Flagge, und ich habe da auch so Jingles, hört ihr das? Nein, das verwendet man für ein... Oh ja, du kennst das, Wolfgang, weil du hast ja mit Alois Würgerbauer diesen...
Ach so,
diesen,
ja.
Ah, die Wiki-Jingles, ich liebe sie. Und ich werde jetzt Wiki-Jingles spielen, immer wieder, um einen neuen Titel anzusprechen, denn wie mit euch so circa vor 3 Minuten informiert, also überhaupt nicht vorbesprochen, werden wir die aktuelle Zusammensetzung im ATX Prime durchgehen, 39 Werte. Die Wiener Homepage hat das nach Gewicht im Index gerankt, also nicht alphabetisch. Bitte dann beide so um kurze, ganz, ganz kurze Wordrap-Sachen zu den Titeln, was euch für 2025 so einfällt. Und der erste Titel ist der größte Titel im ATX Prime und im ATX die erste Group.
European Banking Champion.
Schön.
Ja, ganz nett. Sektor Wiener und in Wirklichkeit auch Index-Dominator.
Und der Peter Bosek wird jetzt ganz aktuell noch Aufsichtsratsvorsitzender in Polen. Ist auch leiwand.
Ne? Ja, super, wunderbar. Es lieber, ist halt noch die Refinanzierung dann steht im Markt noch.
Das ja, ist, da hat, es ist sicherlich, Company Building ist immer eine Wette.
Genau.
Das ist klar.
Genau.
Schauen wir mal. Aber Polen ist natürlich ein geiler Markt. Ich gehe zum zweiten Titel. Surprise auch für mich, da drauf zu schauen. Die BAWAG Group hat nämlich die OMV überholt in diesem Ranking. Ja, ja auch da.
A Hidden Banking Champion, also mit vielen kleinen M&A-Transaktionen erfolgreich, gut unterwegs, also auf der Effizienzseite, deswegen ein bisschen hidden im Vergleich zur ersten, aber sehr erfolgreich.
Aber ganz genauso und auch der Fokus auf den Kurs hier bei der BAWAG noch stärker spürbar.
Fokus auf den Kurs passt auch gut, weil wir haben heuer 42 Alltime Highs gehabt, Douglas Adams. Wahnsinn. Die Antwort aller Fragen, die haben lange gebraucht, um in die Gänge zu kommen und jetzt sind es super in Form. Und der dritte Titel ist die OMV.
Strategischer Meilenstein gelungen, würde ich sagen.
Ja, richtig. Mutig und konsequent angegangen, auch mit politischem Backing, glaube ich, ein Versprechen.
Ich sehe es aus der Privatanlegerinnen, Privatanlegerschiene, IR-mäßig viel, viel, viel zu leise, was den österreichischen Retail-Investor betrifft. Richtig. Die sind in Wahrheit gar nicht vorhanden und das ist einfach schade, weil man für den Markt auch diese Stories braucht.
Hat wahrscheinlich aber auch ein politisches Echo durch die grünen Politik der letzten Jahre. Fürchtet man sich vielleicht ein wenig davor. Da ist nicht so in der Awareness. Außerdem sind die vermögendsten Privaten in dem Sektor sehr voran.
Wobei es gäbe genügend Potenzial, Themen in den Vordergrund zu rücken, wo die OMV im Bereich Nachhaltigkeit oder potenzielle Green Tech sehr gut positioniert
ist. Absolut. Ich war 87 beim IPO quasi als junger Filialmitarbeiter dabei und habe das den ÖMV damals, Ö-Mitarbeitern noch verkauft, weil man in der Nähe war. Ja, der Schenz war lange, lange später dann erst sogar. Er war im Unternehmen, aber glaube ich nicht CEO. Okay. Müsste ich dann nachschauen. Und ich mache weiter mit einem Unternehmen, das der Gunther gut kennt, RBI.
Na gut, ich glaube, da gibt es, glaube ich, ein bisschen so einen Januskopf, in Anführungszeichen. Mühlstein Russland gilt immer noch und da haben wir einiges gesehen. Aber gleichzeitig würde ich sagen, Wind of Change mit all diesen Veränderungen, die derzeit im Vorstand bei meinem Arbeitgeber passieren. Also Mühlstein mit positivem Ausblick.
Ich glaube, eine der Banken, die am stärksten emotional die Perspektive Zukunft Europa und mit Ukraine-Befriedung in sich tragen.
Ich habe den FAZ-Artikel, wo auch du, Gunther, dabei warst, gelesen und der Roland Neuwirth, unser Old Buddy, auch von allen möglichen Seiten sieht, wie auch ein Bild der Herr Drastil, der da gerade spricht, die RBI als spekulativ größte Wette positiver Natur an der Wiener Börse, Risikohinweis Anfang und Ende, und weiter geht's mit der Andritz.
Extrem gutes Unternehmen, durch den ein oder anderen ESG-Fragezeichen-Katalog ein bisschen gebremst.
Schönes aber Wort, ESG-Fragezeichen-Katalog, I'm loving it. Ja, genau.
Sehr gut, aber gute Firma. Gute
aber Firma, in ja. Zweifel für mich auch ein Hidden Green Tech Champion, der das pragmatisch auch nach vorne kehren kann, wenn wir beim ESG-Thema mal pragmatischer werden.
Genau.
Könnte auch eine Spur lauter noch werden in Richtung Kapitalmarkt Retail, meiner Meinung nach. Und was spannend ist, die sind nächstes Jahr, also 2026, 25 Jahre dann an der Wiener Börse. Und wir haben so eine 25-Jahres-Wertung, die ganz überlegen von der Do & Co. angeführt wird, ohne Dividenden. Ja. Und der erste Challenger, so Head-to-Head, virtuell jetzt, wird die Andritz sein. Sehr gut. Und weiter geht's mit der Voest Alpine.
Super guter Lauf, auch das europäische Momentum innerhalb der Aktie deutlich sichtbar, auch im Sektor logischerweise sichtbar. Wird natürlich jetzt schwierig sein, diese Erwartungshaltungen zu treffen.
Ich würde es auch ähnlich formulieren, eher ein Drahtseilakt jetzt going forward.
Aber immerhin eine Kursverdoppelung.
Unglaublich.
Bottomline im Jahr 2025 und könnte auch ein bisschen lauter sein. Und weiter geht's mit einem, glaube ich, schwierig zu bewertenden Titel. Es ist der Verbund.
Ja, eigentlich aus technischer Sicht müsste es eigentlich kein gutes Jahr für den Verbund sein dürfen. Meines Erachtens nach hat sie sich besser gehalten, als es eigentlich
sein könnte. Also du schaust jetzt zurück mit uns gemeinsam.
Ich schaue zurück, ganz genau. Ja. Also würden wir einen Gaspreisanstieg sehen im nächsten Jahr, dann sieht es für die Verbund wieder besser aus. Mhm.
Naja, vielleicht auch ein bisschen durch die Politik unter die Räder gekommen.
Das habe ich gemeint, ja. Und ist nicht so ganz selbstbestimmt, wie auch die OMV, wie ihr beide gesagt habt, natürlich.
Genau.
Ja. Und ja, das ist eigentlich jedes Thema auch. Was die Politik betrifft, immerhin gibt es fette Dividenden auch für die EVN und für uns alle Aktionäre und für den Staat vor allem. Ob ich es gut finde, weiß ich nicht so genau, aber in Richtung RBI habe ich mich aus dem Fenster gelehnt, was Markteinschätzung betrifft und auch der Verbund, der taugt mir. Risikohinweis Anfang, Ende. Wienerberger.
Ein wenig überschätzt, finde ich. Gut, die Firma ist in Ordnung, perfekt, aber dass das Ukraine-Momentum dermaßen positiv auf diese Aktie wirkt, wage ich zu bezweifeln. Mhm.
Ja, genügend Themen natürlich auch, um die margenoperative Performance zu verbessern. Noch nicht fertig gebaut, würde ich mal sagen.
Ja, auch da irgendwie taugt mir die Firma. Wir haben immer wieder gesehen, dass die zum Beispiel mit der Voest Alpine oder der Palfinger durchaus früher zyklischer auch von der Kursbegleitung war. Die sind heuer ein bisschen zurückgeblieben. Erst Ukraine, du hast das gesagt, Wolfgang, ein Play. Und natürlich, das Umfeld im Hausbau ist natürlich schon mal besser gewesen. Correct. Mit den ganzen wunderbaren Verordnungen unserer lieben Politiker. Vienna Insurance Group.
Ja, der Late Night Out Performer, also die Versicherungen.
Da wird sich der BIG. Kollege Löger freuen. I'm the Late Night Out Performer,
ja. Ja, aber großartiger Move, ganz toll ist auch die Leistung der Company, wirklich gut. Innerhalb dieser Regularien, die auch bei Versicherungen nicht einfach zu behandeln sind, aber die ganze Vorstandsmannschaft gut gearbeitet.
Ja, und tut der Börse Wien natürlich gut, ein CEE-Champion, aber der auch selektiv jetzt nach Westeuropa expandiert, interessante M&A-Stories auch bietet. Ich glaube, sowas braucht der Kapitalmarkt Wien auch.
Und du hast es ja angesprochen, Late Night. Ich denke, du kommst auch in Richtung Jahresende damit hin ein bisschen. Ja, und haben wir hinten raus noch eine Kursverdoppelung auch geschafft. Ja. Und das ist auch eine schöne Sache. Und es geht gleich weiter in der Branche. Andere Seite, Donaukanal, Unica.
Unica, ja. Ähnlich gut, allerdings vielleicht noch ein stärkerer Move in sich, weil der Strukturwandel auch in der Darstellung, auch in der Kommunikation und auch in der Einigkeit im Vorstand, was die Kommunikation und die strategische Ausrichtung betrifft, ein extrem gutes Move im heurigen Jahr.
Könnten sich durchaus noch etwas mehr zutrauen, nach dem, was allen passiert ist.
Ja, ganz
Genau. Sie werden aber eh mutiger. Wir waren ja am Capital Markets Day, Wolfgang. Richtig, ja. Und ich habe dann doch die Frage gestellt, die ich aber öffentlich nicht sage, wo du gesagt hast, ich soll die Frage nicht stellen. Es war keine wilde Frage. Und weiter geht's auch mit einem Namen, den man 2025 sehr, sehr häufig gehört hat. Strabag.
Ja, meines Erachtens nach einer der richtigen fundamentalen Gewinner dieser Infrastruktur und dieser März-Strategie, die Refinanzierung der Strabag, ist aufgrund ihres Geschäftsmodells auf Westeuropa ausgerichtet. Das Thema Ukraine hat ihnen natürlich auch geholfen, aber gleichzeitig, glaube ich, wirkt es im Hintergrund einen Raiffeisen Bank International Faktor zu gewichten, der im Zusammenhang mit geopolitischen Streitereien links und rechts der Wolga auch noch Einfluss nehmen wird können, aber die operative Performance großartig.
Rekordauftragsbücher, wird spannend sein, wie dann auch das alles abgearbeitet wird, genau. Zu welchen Margen und ja. Ob da nicht auch noch ein bisschen Konsolidierung möglich ist für die Strabag.
Ja. Und ich möchte zu Jahresende nochmal zum Jahresbeginn zurückgehen und auch sagen, dass ein Großteil des heuer geernteten Werks, natürlich die Gründe habt ihr genannt, aber auch Clemens Haselsteiner möchte ich nochmal erwähnen. Das war eine schreckliche Nachricht und Rest in Peace. Genau. Do und Co.
Hidden Delikatesse, oder? Mehr kann man, glaube ich, nicht sagen.
ja, es ist ein zunehmendes Investment, wo sich viele darüber Gedanken machen, wie lange denn der Lauf noch gehen kann. Das Commitment vom Management ist allerdings beeindruckend und auch die die Endurance der konsumorientierten Menschen, sich irgendwo hinzufliegen und irgendwo gut zu leben, die ist beeindruckend finanziert.
Und ich schaue da jetzt noch kurz rein, weil ich es zuerst bei der Andritz erwähnt habe. Ja, 3.400% Kurs plus.
25 Jahre.
Ja, also Wahnsinn. Die sind mit, sonst ist keiner über 1.000% und auch bei 1.000% sprechen wir schon von einer Verneunfachung.
Ja.
Nein, 3.400% circa plus wäre heute.
The once in a lifetime investment.
Und ich habe es gespoilert, die Andritz, die schaut durchaus in ähnlichen Dimensionen aus der Wäsche. Und weiter geht's mit der EVN.
EVN, ja, als Anhängsel der Verbunddividende natürlich massiv unterschätzt, Management nicht so schlecht, politische Aktie halt weiterhin im Raum stehend. Für mich der Dealer von Niederösterreich, Gas, Wasser, Wärme, Strom, Mist, alles von der EVN. Also so gesehen eine Firma, die de facto einen konstant Investmentcharakter in sich trägt, allerdings sehr wohl durchaus auch volatil bleibt und durch die Politik beeinflusst logischerweise bleibt.
Ich glaube, wurde alles gesagt. Sehr politische Veranstaltung.
Und dazu gehört auch, dass man immer wieder mit Vorstandsgehältern in den Landesmedien ist und so weiter. Das gehört halt zum politischen Play irgendwie dazu. Aber wir sind jetzt wieder mitten in der EVN-Saison, weil was ich nämlich geil am Unternehmen finde, ist, dass die so ein früher Dividendenzahler sind im Jahr. Und das nimmt man, glaube ich, auch als Fondsmanager gerne mit, oder?
Ja, es ist klar und man sieht es auch am ATX Total Return, so wie sich der entwickelt hat. Ja. Und meiner Ansicht nach ist Österreich ein Paradedividendenland. Warum? Weil unsere Unternehmen einfach konstant mehr bezahlen müssen, um hier internationale Investoren anzulocken. Und unter diesem Aspekt, glaube ich, ist es auch für jeden Privatinvestor trotz CAST eigentlich eine durchaus lohnenswerte Überlegung, sich in solche Werte mittel- bis längerfristig hineinzubewegen.
Bin ich ganz bei dir, man kann ja die Dividenden-Cast jetzt ja der mit Abstand größte Brocken von der Cast. Genau. Und wenn man mehr Leute in den Markt hineinlockt, auch politisch, dann kriegt man auch mehr Dividenden-Cast. Nur so eine kleine Idee, wenn es um österreichische Privatinvestoren geht. Und weiter geht's mit der Telekom Austria.
Ja, mich hat's gewundert, dass die Performance so gut war, obwohl sie ja mit Weißrussland durchaus einen erkennbaren politischen Faktor in sich tragen. Das Geschäftsmodell der Telekom ist allerdings nahezu unsinkbar und auch durch die Kosteneffekte innerhalb der Company, die relativ stark reglementiert zu sein scheinen, eigentlich auch skalierbar so gesehen. Coole Performance, noch immer coole Company.
Ja, hilft natürlich auch, dass sie nicht nur in Österreich tätig sind, muss man auch ganz klar sagen, gehört halt zum Kapitalmarkt Wien dazu.
Ja. Thomas Arnold ist einer der lautesten, wenn es darum geht, in Österreich eben nichts zu verdienen und dass das so ist. Und er sagt das auch bei jeder Gelegenheit und das Ganze auch ungefragt. Mhm. Und das Ganze ist natürlich auch ein Part der Investment Story Österreich, dass die halt in anderen Märkten Geld verdienen. Und ich glaube, 30% CI-Anteil haben wir im ATX circa, oder?
Ungefähr.
Hast du, glaube ich, in der FAZ oder so gesagt?
Kommt immer darauf an, wie man es dann gewichtet.
Wie man es gewichtet, ganz Jahren, genau. Wir können noch höher kommen.
Zwischen 30 und 50, je nachdem, wie man es gewichtet.
Spannend. Und höher kommen ist auch so, nein, nicht höher kommen noch, sondern schon schön kommen, heute neue Marke gelauncht, nämlich Yellow mit 3L. Wir gehen in den Mobilfunk und sprechen über die österreichische Post.
Naja, um vorher anzuschließen, für mich das verlässliche Dividendenpaket letztendlich.
Absolut. Ganz genau. That's the story.
Paket hast du schön formuliert in den Post.
Die Post hat sich allerdings versteckt hinter dieser doch relativ pauschalen Grundannahme zu einem sehr modernen Unternehmen gewandelt, das auch mitten in den Sozialkonsumtrends sich eigentlich sehr, sehr gut positioniert.
Ich finde den CEO auch ziemlich charismatisch, muss ich sagen.
Ja.
Der bereichert den Kapitalmarkt, obwohl er kein ganz neuer ist, aber das gefällt mir relativ gut. Wir machen weiter. Schwierige Branche. CAIMO.
Ja, schwierige Branche, ein unverständliches, für mich nicht ganz verständliches Kursbild. Ich glaube, dass die CAIMO diesbezüglich von der Qualität ja massiv unterschätzt an der Börse gehandelt wurde und in Wirklichkeit auch ein Zeichen, wie stark die anderen Sektoren übergewichtet wurden und wie stark Momentum in die Allokationsentscheidung mit eingebaut wurde.
Sicher einige, man muss wirklich sagen, Büroperlen auf dem deutschen Markt, die aber sozusagen derzeit überschattet werden vom allgemeinen Branchennebel. Also,
genau. Sind leider auch vollkommen aus der Öffentlichkeit fast verschwunden im Feuer, diese Sonderumsätze, die es da gegeben hat im dritten Quartal. Ja. Die Aktie hat sich nicht mehr erholt und so weiter und so fort. Aber ich bin bei euch, das Unternehmen schaut eigentlich nach einer vernünftigen Strategie wieder recht spannend aus. Risikohinweis, Ende. Wir bleiben in der Ruhe und gehen zu Meyer-Mellenhof.
Ja, Meyer-Mellenhof.
Papierstau statt Rückenwind haben wir mal getippt.
Papierstau?
Papierstau statt Rückenwind.
Ja,
ich glaube, das Unternehmen hat sich Zeit nehmen müssen, die Akquisitionen zu verdauen, die sie eigentlich noch vor 2 Jahren sehr euphorisierend kommuniziert haben. Die Verdauungstätigkeit ist nach wie vor im Gange, meiner Ansicht
nach. Was für Sprachbilder irgendwie.
Und man merkt halt auch, dass das Geschäft dann doch auch am Zyklus hängt, ja, und dass dann auch an der Verpackung gespart wird, an der teureren Verpackung und alles, ja. Also, das hat man, glaube ich, ein bisschen unterschätzt.
Ist für mich einer der Delisting-Kandidaten.
Ja, für nächstes Jahr. Auf jeden Fall einer, der auch sehr viel lauter sein könnte. Und jetzt bin ich gespannt, was er sagt beim nächsten Titel. Die Nummer 1 im ATX heuer, die AT&S.
Sehr gespaltenes Bild. Ich glaube, die AT&S ist ein digitales Investment geworden, das man mit dem Überleben der AT&S gleichgesetzt hat. Ich glaube nicht allein deswegen, sondern ich glaube auch, dass das, sehr ehrlich gesprochen, eine gewisse Form von bewussten Rückenwind erzeugt hat, weil man bestimmte Bewertungen braucht, um eine Refinanzierungsrunde, die nach wie vor notwendig ist, durchziehen zu können. Ob das jetzt in Form einer Kapitalerhöhung kommt und oder eines Anteilverkaufs von Fabriken außerhalb, ich denke da an Chongqing, das wird in jedem Fall mit einem Kurs über 30 leichter verdaubar sein. Anders wird es nicht gelingen, glaube ich. Die Aktie ist nach wie vor schwer überschuldet.
Fundamentales Bild, wie schon gesagt, wirklich auch schwierig, auch auf der Cashflow-Seite. Und ein bisschen Unklarheit, ob man jetzt doch in Teilbereichen noch Technologieführer ist oder immer mehr auch im Commodity-Bereich eigentlich nur noch mitspielt, ja, mit den Produkten. Und das macht es natürlich auch sehr schwer, hier noch eine fundamentale Bewertung auf aktuellen Niveaus nach oben zu sehen.
Michael Mertin macht meiner Meinung nach aber einen
großartigen
tollen Job.
Ja, großartigen
absolut Job. Bescheiden und er hat zum Beispiel auf einer Chance namens Pressekonferenz, die sehr, sehr gut besucht war, mit keinem Wort die hervorragende Aktien-Chart-Geschichte gezeigt. Also die sind wirklich da jetzt, was das eigene Geschäftsmodell betrifft, sehr, sehr strukturiert unterwegs und schreien nicht mehr so laut wie früher. Und das gefällt mir bottomline. Ja. RHI Magnesita war ja die RHI, die Radex. Früher war ja einer der Werte, die beim ATX dabei waren und dann durch die Magnesita-Sache rausgeflogen sind und jetzt aber im ATX Prime wieder da sind, mit allerdings sehr geringen Handelsvolumina.
Auch für mich ein Beweis, dass der Sektoransatz, der aus welchem Instrument auch immer gekommen ist, sich in Wirklichkeit nicht mit einer fundamentalen oder intellektuellen Auseinandersetzung mit Randbereichen oder überlappenden Bereichen stattfindet. So stark wie die Stahlwerte gelaufen sind, hätte die ja hier eigentlich durchaus mitlaufen können. Hat sie nicht getan. Diesbezüglich ist die Aktie auch eine Art stillere geworden. Kommunikativ sind sie nicht besonders. Aber ich glaube, vom Geschäftsmodell durchaus gesättelt. So gesehen die Performance ein wenig überraschend.
Ja, etwas sozusagen, ja, wird nicht wirklich hingeschaut. Man nimmt es kaum wahr. Natürlich herausfordernde Zeiten, teilweise auch durch die Zollthematik. Aber wie gesagt, bei anderen Firmen wurde auch zugegriffen. Also schon etwas erstaunlich.
Ja. Also ihr als professionelle Marktteilnehmer aus verschiedenen Bereichen des Kapitalmarkts, ihr kriegt wenig mit von der Firma.
Wenn wir suchen, natürlich, also das ist klar.
Aber man muss ja auch gefunden werden, das ist ja auch das Gegenteil.
Die letzten Jahre gab es weit mehr Informationen aus dem Unternehmen
heraus. Ja, gilt auch für Retail.
Relativ wenig Investorennachfrage, das korreliert dann natürlich alles.
Genau. Also. Ich glaube, anders wird es wieder sein beim nächsten Titel und wir sind bei der POR.
Naja, spannend. Wir haben es mal so betitelt, Gerüst steht, aber Margen noch im Aufbau, ja. Also da muss man natürlich jetzt einiges tun, wobei das Umfeld sollte unseres Erachtens das hergeben, dass man jetzt konsequent an der Marge arbeiten kann.
Also die Analyse der Risikogründe und die Performance der riskcharakterisierenden Assets wird natürlich auch durch den Clemens Eiter sehr stark adressiert. Und dieses Addressing, das merkt man auch in der operativen Qualität einer POR, die sich konstant besser entwickelt.
Ich habe jetzt gerade ein Buch in der Reißen über den Kapitalmarkt in der jüngeren Vergangenheit und beginne jetzt sogar im Jahr 1985 irgendwie und da bin ich auch über 1989 gestolpert. Da waren drei Bauaktien mit jeweils mehr als 500% plus die besten Aktien in Wien. Ja. Aber ich glaube, Strabag, Bauer, super, dass beide im ATX sind. Ich glaube, sie verfeinern das ATX-Bild.
Absolut. Ja, wir haben jetzt bald ein hohes einstelliges Gewicht, je nachdem, wie das weitergeht. Auch mit der Kapitalisierung kann das bis zum 10% Gewicht dann auch gehen. Das gibt dem ATX dann eine neue Dynamik abseits der Financials der Industrie, finde ich sehr, sehr positiv.
Absolut. Und weiter geht's. CPI Europe.
Ja, Stichwort CAIMO mit einem bestimmten Asterix dran, weil der Eigentümer, der Großaktionär der CPI, natürlich eine ganz andere Rolle vielleicht sogar spielen kann als der Starwood bei der CAIMO. Der Sektor der gleiche, die Art und Weise, wie man dem Thema begegnet, ähnlich, allerdings ein bisschen aggressiver bei der CPI, was die Verkäufe der Assets betrifft und die Umbewertungen betrifft, hat sich aber bewusst aus dem Fokus der Investoren, glaube ich, Zug um Zug zurückgezogen.
Ja, man muss, glaube ich, noch abwarten, wie dann die Faktoren, die jetzt auch angesprochen wurden, wirken. Alles neu macht der Name. Bisschen Fragezeichen und ich sehe auch nicht das ganz große Investoreninteresse, natürlich auch mit der Asset-Klasse wahrscheinlich zu tun.
Es bleibt eigentlich nur die Erwartungshaltung, dass sich der große Aktionär seine Investments vielleicht doch irgendwann mal wieder mit angenehmen Kursen verhübschen möchte.
Also ich möchte sagen, wir haben bei der CPI Europe durchaus Ängste gehabt, wie das Ganze losgegangen ist und so wie der SIMO-Börseabschied vonstatten gegangen ist, muss ich nur sagen, AAA gelöst, das haben die gut gemacht mit zwei Chancen, mit fairen Angeboten, auch in schwierigen Marktphasen, wurde halt von einer vollen Retail-Aktie über die unrühmliche AWD-History zu einer institutionellen Aktie. Aber nicht uninteressant, finde ich. Und ein Wert des Jahres auch, der im März 2026 in den ATX zurückkehren wird, ist die Palfinger.
Ja, mit starken Hebeln unterwegs, kann man nur sagen. Ja, also Defense, Infrastruktur, alles spielt mit rein und gleichzeitig natürlich auch sozusagen in der operativen Performance gut unterwegs. Also wird dem ATX auch gut tun.
Haben richtig gut aufgeräumt, also Working Capital, Management, alles Mögliche. Richtig gut hingebracht, auch das Thema mit dem Thema in Russland, eigentlich super gelöst und meines Erachtens nach und nach wie vor in gewisser Weise unterschätzt und einer Liquiditätsanforderung unterworfen, die sich vielleicht im nächsten Jahr lösen sollte.
Ich finde, Sie haben diese Riesenumplatzierung super kommuniziert, Monate vorher auch mit dem Floor im Aktienkurs. Das hat man nicht nur institutionellen, sondern auch privaten gesagt und dafür gibt es von mir einen Big Hug an die handelnden Personen. Und es geht weiter mit dem Flughafen Wien.
Ja, Flughafen Wien, eine Art fast Witwen- und Waisenpapier, die Art und Weise, wie man sich hier oligopolistisch, fast monopolistisch präsentiert.
Und den hast du nicht vorbereitet, den Satz, den sagst du einfach so. Wunderschön. Okay,
Nein, aber es ist großartig. Warum? Ja. Weil es auch sehr viele angenehme Empfindungen trifft, nämlich das Reisen, das sich emotional entlasten etc. mit dem Flughafen verbindet, aber gleichzeitig ein exzellentes Cashflow-Management dort wiederfindet und auch die Akquisitionsstrategie sich wirklich at arm's length leistet, die Absage an die dritte Piste, meines Erachtens nach eine logische Konsequenz, aber gleichzeitig auch Vollgas in Richtung Ausbau, Service-Level erhöhen am Flughafen Wien. Ich glaube, dass das auch in Verbindung mit den Grundstücksreserven, die sich rund um den Flughafen im Besitz des Flughafens befinden, eine komplett versteckte Beauty.
Ja, aber natürlich ein bisschen grounded zur Dividendenaktie durch ein paar Entscheidungen, aber das muss ja nicht schädlich sein. Ja.
Es wäre schön, wenn wir mehr Streubesitz hätten, aber da ist natürlich nicht so leicht und das Aktionariat ist natürlich ziemlich festgefahren hier, glaube ich. Lenzing,
der Worst auch kein Lenz Matrix auszumachen, haben wir mal getitelt. Ja. Und ja, ich glaube, das Literatur trifft ganz gut. Ja. Ja. Also natürlich schwierige Branche, ja, aber natürlich auch operativ ein paar Dinge, die noch Zeit brauchen werden.
Die noch können. Die Lenzing kann für viele Dinge gar nicht wirklich etwas, weil durch einen Ukraine- oder Corona-Effekt sind sie in ihren Investments richtig auf der falschen Seite getroffen worden. Allerdings der oftmalige Managementwechsel lässt schon die ein oder anderen Fragezeichen im Raum stehen.
Ich glaube, es ist wirklich schwer und ähnlich wie bei der OMV, wo man auch dauernd Strategieschwenks hat, ist es schwierig, da einen Weg zu finden. Die Daumen sind auf jeden Fall gedrückt. Es wäre an der Zeit, dass die Lenzing sich wieder erholt. Und der nächste Titel ist die SBO.
Ja, die Schoeller-Bleckmann Oilfield ist meines Erachtens nach eine dieser Gesellschaften, die sich aus der Umklammerung eines fixierten Geschäftsmodells langsam aber doch beginnen herauszuarbeiten, durch den 3D-Druck oder durch artverwandte Anwendungen, durch die alternative Investition oder Anwendung von Geothermie-Projekten, sich aus dem normalen Ölgeschäft ein bisschen ein Seitenbein zu schaffen. Und wer hätte es gedacht, dass eine Schoeller-Bleckmann Oilfield sich als Lieferant für SpaceX oder für andere NASA-relevante Bereiche etablieren kann, weil sie eben über die einzige Metallurgie-Technik verfügt, die diese Anforderungen erfüllt und über 3D-Druck umsetzbar macht. Das ist meines Erachtens nach eine super Firma.
Ja, vieles Wichtige gesagt und sehr interessant, wie so eine doch eher kleinere Aktie eigentlich zum Trumpschen Spielball zum Teil wird.
Richtig,
in der Energiepolitik und allen weiteren Fragen, aber das gehört halt zum Kapitalmarkt dazu.
Spannende Story, viel zu leise, kann ich mich wie bei vielen anderen Unternehmen, das weiß Retail zum Teil alles fast gar nicht. Danke, dass ihr die Dinge da so erwähnt und es geht weiter mit einem indirekten Konkurrenten von der SBO. Nämlich die Frequentis kann der SBO den ATX-Platz kosten, weil die beiden matchen um Rang 25 und 26. Okay. Und die Frequentis hat noch zu wenig Handelsvolumen, um selbst in den ATX kommen kann, aber die SBO aus den 25 Boxen. Es war ein super Jahr für die Frequentis, dass sie jetzt in diese Regionen einmal gekommen ist nach Market Cap.
Ja, meines Erachtens ist die Frequentis nach wie vor in der Lage, positive Überraschungen weiterhin zu liefern. Die Erwartungshaltung, dass sie hier in Richtung einer Ukraine oder sonstigen Defense-Lösung auch mitarbeitet, ist sicherlich vorhanden und auch ein Teil der Kursperformance. Was die allerdings machen, ist, sie revolutionieren in Wirklichkeit den gesamten Flugverkehr, das ganze Flugverkehrscontrolling, die Kommunikation. Also hier gibt es Ansätze, die bis zum Drohnen kontrollieren, führen und das auf einer intelligenten Art und Weise, die wirklich beeindruckend ist, die Story füllt, aber gleichzeitig von der operativen Performance her hat sich diese Firma von einem zu 80% Hardware-Lieferanten zu einem über 70% Software-Lieferanten entwickelt und ihr wisst alle, Software as a Service ist in Wirklichkeit ein hoch operativ positiver Faktor. So gesehen, die Fantasie stirbt hier nicht am Jahresende.
Ja, ich würde auch sagen, ein sehr solider Highflyer und einer der wenigen Titel am österreichischen Markt, der schon auch Bezug zu zumindest indirekt Dual-Use-Defense-Bereich hat. Ich hoffe, dass wir damit weiter konstruktiv umgehen hier am Standort und nicht irgendwann der Frequentist da vielleicht auch mal den Strick draus drehen. Ich meine, die haben natürlich teilweise Technologie, die auch für den Militärsektor sehr interessant ist. So ist dezentrale das. Tower-Lösungen. Ja. Und die USA sagt da manchmal schon von heute auf morgen, ja, kaufen wir ohne Ausschreibung und Ähnliches. Und es ist spannend, wie wir in Europa damit umgehen. Und ich hoffe, dass wir das Thema immer konstruktiv begleiten werden hier in Österreich und nicht irgendwann dann da sozusagen ein bisschen Nebel auf die Aktie werfen damit.
Genau. Tolles Management, tolle Investor Relations, die haben irgendwie die Gunst der Stunde auch erkannt und waren heuer überall auf Konferenzen, ja, was für diese Unternehmensgröße schon nicht selbstverständlich ist, muss man sagen. Wir bleiben in der Branche und gehen weiter. Oberösterreich, FACC. Also Branche ist fast.
Ähnlich, fast. Aber rein von der Entwicklung her auch genauso gut, weil die FACC sich auch hier, Stichwort Schöller Blackman Oilfield, Stichwort Frequentis etc., aus ihren altbekannten Schablonen herausgearbeitet hat und das in einer Zeit, wo es nicht leicht war, Stichwort Working Capital Management und Ähnliches. Und die beginnen jetzt in Richtung vieler Bereiche sich sichtbar als Solution Provider zu etablieren. Und ich hoffe, ich spoilere da nichts, aber das Thema Drohne wird die FACC erreichen. Und das auf eine Art und Weise, dass wir in Wirklichkeit ähnlich wie vorher von dir von Frequentis erwähnt, eine Art vaterländisches Stolzgefühl darin wieder erkennen können, wie wir plötzlich am internationalen Parkett mitmischen.
Ja, mit Auftrieb, vielleicht nicht ganz so schnell skalierbar wie bei Frequentis zum Teil, ja, das ist klar, aber mit Auftrieb ganz klar FACC.
Ich kann mich nur anschließen, ganz tolles Management, auch tolle Investor Relations. Also da bin ich, da ziehe ich gleich mit der Frequentis. Und es geht weiter mit der Addiko Bank, dem immer noch jüngsten IPO an der Wiener Börse aus 2019.
Ja. Ein bisschen halt an Südosteuropa-Spielball, wie ich es manchmal so nennen wird. Schauen wir mal, in welche Richtung der Ball dann geworfen wird. Es gibt ja immer noch verschiedene Optionen.
Richtig, ja. Also die Addiko Bank, das Grundgeschäft ist wirklich gut, glaube ich. Und diesbezüglich auch die Aktie nur von einem Investoren- oder Aktionariat geprägt, das jetzt eine Lösungserfordernis in sich trägt. Und so sehr sich die Regulatoren von der FMA bis zur EZB hier de facto im Vorfeld dessen mit dem Management auseinandergesetzt haben, so sehr wünsche ich mir, dass sie es eigentlich jetzt aktiver mit dem Aktionariat tun. Und es ist halt schwierig, den einen oder anderen Aktionär zu motivieren, seine Anteile zu verkaufen, weil ja keiner Lösung zuträglich ist. Aber das wird über kurz oder lang passieren müssen bei der Addiko. Und dann hat man einen Wert, das sind sämtliche Verbunddividenden im Schatten, weil die letzten zweieinhalb Jahre keine Dividenden geschüttet wurden. Die sind allerdings alle in der
Bilanz. Diese Empfehlungen auch immer wieder, die es da gegeben hat, unter Anführungszeichen.
Korrekt, ja. Und die sind aber eingefroren. Also die sind jetzt nicht verbrannt, sondern die sind de facto sofort wieder ausschüttungsfähig.
Und was natürlich an dem Titel auch spannend ist, bekannte Persönlichkeiten, vor allem aus dem Großraum Wien mit ihren Family Offices und Vehikeln, investieren immer wieder sehr, sehr gerne in diesen Stock. CPI Europe wird zu Immofinanz einmal erwähnt, Pira Mobility wird zu Bajaj Mobility. Schwierig einzuschätzen, bin gespannt, was ihr sagt.
Also ich glaube, dass sich die Bajaj jetzt mit dem Listing an der Wiener Börse nicht unbedingt schlaflose Nächte eintreten. Ich denke mal, dass die sehr operativ denken und wenn das Listing zu einem Kostenfaktor wird, wird es diskutiert werden.
Ich sehe in vielen Teilbereichen, würde ich mal sagen, schon noch nachsitzen, bitte. Also ein bisschen mehr Klarheit, wie es wirklich mit der Produktion in Europa weitergehen kann mit dem Listing. Ich glaube, da wird man noch einiges an pragmatischen Moves sehen, egal was jetzt im Raum steht.
Ich sage immer, I believe in Gottfried Neumeister, der einen guten Track-Rekord hat bei der Do & Co. gut gemacht mit der Equity Story. Schön, dass es auch nach ihm weitergeht. Ich glaube schon, dass die Bestellung von ihm jetzt ein gutes Zeichen war über weitere Jahre hindurch. Und Bajaj ist ja selbst auch notiert. Ich glaube, die werden sich mit dem Listing, was das Listing betrifft, jetzt auch nicht anpatzen. Und bin da eigentlich slightly guter Dinge und wünsche natürlich wie allen Unternehmern viel Erfolg, vor allem in solchen Investment-Stories. Euro Telesites.
Noch kein Börse-Burner bis jetzt, würde ich sagen, seit Börsegang.
Ja, ist die einzige Anleihe im ATX Prime. Meiner Ansicht nach ist diesbezüglich auch von einem konstanten Nachfragemodus geprägt. Also über das Geschäftsmodell braucht man sich keine Sorgen machen. Das Verständnis des Geschäftsmodells ist vielleicht etwas, das einer kleinen Gruppe, also Stichwort Retail etc., bekannt ist, dem Rest nicht. Und darüber nachzudenken und zu sprechen, halte ich eigentlich für gar kein schlechtes Momentum für eine Aktienkursentwicklung, die meines Erachtens nach noch Platz nach oben hat.
Gut, also nach dem Abspaltungsjahr gab es diesen Catch-up-Effekt, weil die Telekom-Aktionäre die Aktie raushauen haben müssen. Heuer ist Gegenteil, eine Anleihe ist in einem Aktienjahr natürlich immer schwierig positioniert. Taugt man trotzdem irgendwie auch als Defensive-Play zwischen Immobilien und Telekommunikation? Und es geht weiter zur Rosenbauer.
Ja. Blaulicht bei den Margen ist, glaube ich, angezeigt ab jetzt mittelfristig. Ja.
Also Literatur im Silvester-Podcast.
Sehr gut, hervorragend. Ja, klar. Also ich habe es früher eigentlich so halb humorell.
Jetzt habe ich hormonell verstanden.
Ja, irgendwie. Humorell gibt es ja auch nicht.
Humoresk oder irgendwas.
Ja, genau, humoristisch. So
humoristisch.
Als die einzige in Wien an der Börse notierte Rüstungsaktie bezeichnet. Warum? Weil mit dem Einsatzfahrzeug der Rosenbauer kommst du in jede Demonstration hinein, bist mit einem Wasserwerfer ausgerüstet, soweit schießt, zielgenau wie kaum ein anderer.
So habe ich es noch gar nicht gesehen.
Aber wenn du wirklich in die Kabine eines dieser modernen Rosenbauer-Fahrzeuge hineingehst, da hast du Kameras all over, Gesichtserkennung, alles. Also das ist richtig ein Hardcore-Infrastruktur-Controlling-Investment, das natürlich zum Schutz aller dient. So gesehen ist es wichtig und gut, das an die Leute zu bringen und die Flaschenhälse bei der Rosenbauer, insbesondere bei der Refinanzierung und auch bei der Nutzung, Working Capital, Einsatz und so weiter, sollten durch den Herrn Ottl jetzt schon langsam in die richtige Richtung gebracht werden, dass die Margen auch entsprechend gut laufen.
Er nickt, Gunter Täuber nickt. ja, die Rosenbauer, Robert Ottl, du hast ihn erwähnt. Ich glaube, da kann auch noch mehr kommen an Öffentlichkeit.
Die Story, und auch mit Sicherheit gute Kapitalmarktkommunikation, weil er ist ein lustiger.
Ja, und absolut. Wisst ihr, was mir aufgefallen ist? Dass wir immer länger werden pro Titel, jetzt nachdem wir am Anfang den Short gehen. Okay. Jetzt machen wir kurz, es geht weiter mit Agrana.
Ja, nicht Frucht, nicht Zucker, ja, mitten in der Transformation. Wird sicher noch eine Weile dauern, muss man ganz ehrlich sagen, auch wenn die Weichen, glaube ich, in die richtige Richtung gestellt sind.
Ja, ich glaube auch Transformationsperspektive ahead. Firma ist besser als ihr Kurs, aber es wird das nächste Jahr sein müssen.
Und da sage ich jetzt mal nichts weiteres dazu, weil ich sehe das genauso. Zum Tobel.
Meines Erachtens nach wirklich eine der stärksten Recoveries im heurigen Jahr. Die haben richtig ins Eingemachte
gegriffen. Sieht man beim Kurs nicht, ne?
Nein, man sieht es nicht am Kurs, aber das, was der Andreas Felder zusammengebracht hat im heurigen Jahr, wird wahrscheinlich den ein oder anderen Aha-Effekt im nächsten Jahr gebären. Halte ich für wirklich gut.
Ja, Licht am Ende des Tunnels zeichnet sich ab, würde ich auch sagen, auch wenn es heuer noch nicht im Kurs ist.
Schon wieder so ein kleines Wortspiel mit dem Unternehmensgegenstand. Genau. Warte, jetzt habe ich kurz weggeklickt und bin wieder da, wo ich hingehöre und gehe. Zur Semperit.
Wenig Grip, würde ich sagen. Oh ja.
Ja, ich bin ähnlicher Ansicht. Ich glaube, die Firma braucht noch den ein oder anderen strategischen Gedankengang.
Mir gefällt bei der Semperit gut, dass sie unglaublich weite Wege auch in der IR gehen, auch mit der Bediener. Unglaublich
großartig.
Viele Sparkassen besuchen so dieses klassische Geschäft. Und ich glaube, dass da schon auch eine Basis für ein Recovery letztendlich vom Aktionärsvertrauen gelegt werden kann. Ist auch durchaus eine der ältesten Gesellschaften an der Wiener Börse. Nicht so alt, ein Jahrzehnt circa, ist die AMAG gelistet.
Meines Erachtens nach unverständlich die Performance, wenn eine Föst sich verdoppelt und eine AMAG de facto in ähnlichen Bereichen aktiv ist, noch dazu im Recycling-Bereich on top. Die Prämien, die die AMAG derzeit bekommt, sind so hoch wie noch nie. Das heißt, die Prämie, dass sie überhaupt Alu liefern, Amerika und Co. Also dieser ökonomische Faktor, der über die Aktie drüber gestülpt wird, den kann ich persönlich nicht verstehen und die Performance dadurch auch. Meines Erachtens nach, okay, Erkenntnis ist ein langsames Gut für viele. Vielleicht ist die Erkenntnis 26 da.
Ja, wenn dann eher glänzende Perspektiven am Horizont. Wie gesagt, Performance auch etwas überraschend, weil, wie gesagt, gewisse Pricing Power und auch sehr aktiv immer kommuniziert, was die Themen aus den USA bedeuten könnten. Und insofern fast ein bisschen schade, dass es der Markt kaum honoriert hat.
4 Stück haben wir noch. Die UBM ist einer davon.
Ja, wie in der Branche gilt, glaube ich, Talsohle durchschritten, muss man ganz klar sagen, mit natürlich konsequenter und harter Arbeit in den letzten Jahren.
Ja, also ein hartes Brot, das zu beißen ist und war und noch immer ist, glaube ich, dass dieser Vermietungsgrad der neu errichteten Wohnungen eigentlich höher sein muss und der Verkaufsgrad dieser Wohnungen natürlich ansteigen muss, um ihre Finanzierung zu sichern. Die Art und Weise, wie es im laufenden Jahr angegangen wurde, war allerdings beeindruckend, offensiv, kommunikativ und überwiegend erfolgreich.
Mir gefällt auch die Strategie mit den Anleihen. Natürlich musste man einiges refinanzieren, aber die sind ein braver Bond-Emittent und das gehört auch einmal gesagt, dass Corporate Bonds durchaus wichtig sind für einen Markt. Austriacard Holdings.
Eigentlich ein interessantes Geschäftsmodell, muss man sich ansehen. Die Firma hat wirklich eine gute Story zu präsentieren, ist allerdings eine der, die in Österreich durch ihre Liquidität pauschal behandelt wird. Und deswegen auch ein Opfer dieser Liquidität ist, weil ich glaube, über das Geschäftsmodell ließe sich das ein oder andere gute Wort schreiben. Es allerdings sich aufzunehmen, bedeutet, dass du auf wahrscheinlich einer langen Zeit auf dieser Aktie sitzt und genau deswegen ist das Risiko für dich erhöht und deswegen das Schicksal der Aktie so, wie sie ist.
Ich sehe es ähnlich, kaum Investoreninteresse und vielleicht ist hier auch ein generelles Rebranding notwendig, also dass man vielleicht nicht mehr Austrian Card heißt und sich stärker auf gewisse Lösungen fokussiert, ja, die wirklich gut sind.
Die sind gut.
Wir haben auch, ich habe mit Manolis Kontos, mit dem CEO, einen Podcast auf Englisch gemacht, weil es gibt hier wirklich auch das Deutschproblem in der Firma, was auch irgendwie, wenn es jetzt schon an der Wiener Börse gelistet bist und Austria Card heißt, muss der CEO jetzt nicht fluently Deutsch sprechen, aber zumindest in der Investor Relations könnte man schauen, aber dass man den deutschen Markt mitnimmt für diese wirklich, ich verwende zum dritten Mal das Wort geil, für die wirklich geilen Produkte, die wir alle im Geldbörsel drin haben. Kommen wir zu Polytech. Und ich spiele noch den Wiki-Sound.
Ich glaube, beachtliche Outperformance in einem schwierigen Sektorumfeld, was für die Firma spricht.
Die haben die letzten 4 Jahre die Firma komplett umgedreht. Das hat man ja nicht so gesehen. Hat natürlich ein bisschen länger gedauert aufgrund der Situation in Deutschland. Das ist fast eine Sondersituation mit den Elektromobilitäten etc. Mittlerweile, und man hat es fast nicht gemerkt, hat etliche andere gegeben, die richtige Verluste gemacht haben. Polytech hat das geschafft, weitgehend zu vermeiden und ist jetzt in Richtung Smart Plastics unterwegs. Und das wird meines Erachtens nach, das sind 5 Projekte angeblich in der Pipeline, die auf Auftrag warten. Wenn nur 2 davon kommen, wird es ein komplettes Re-Rating der Company geben müssen. Und dazu kommt noch, dass sie eigentlich im Automotive-Bereich Geld verdienen wieder. Und das ist ebenso eine tolle Leistung.
Ja, schließe ich mich an, ein smartes, bauernschlaues Unternehmen, was eigentlich mit Hoima Senior schon begonnen hat, so der Daniel Düsentrieb irgendwie mit so ganz vielen verschiedenen Richtungen und Flats. Das alles herkommt und wirklich ein spannendes Ding. Und dann finally hier zum Schluss auf der Liste Kapsch Trafficcom.
Ja, tue ich mir auch ein bisschen schwer. Das Investoreninteresse ist auch nicht sonderlich groß. Man sieht auch noch nicht ganz den KI-Zünder fürs Geschäftsmodell, KI-Zünder für Kapsch. Ich glaube, das müsste man noch etwas stärker in den Vordergrund rücken, wie man sich da dann auch wieder auf die nächste Welle positionieren will.
Ja, ich glaube, es ist irgendwie oberflächlich, wenn man sagt, die haben Pech gehabt, aber es dürfte sich wirklich darum gehandelt haben, dass sie vor 2 wirklich großen Aufträgen gestanden sind. Einer dürfte Indien gewesen sein, andere in Europa. Und diese beiden Aufträge ganz kurz vor der Deadline abgesagt wurden. Es wäre ein komplett anderes Bild der Firma, wenn das gekommen wäre. Das müssen sie jetzt einmal verdauen. Diesbezüglich haben sie, glaube ich, die Maßnahmen erkannt. Der Schock saß in der Company, soweit ich weiß, auch sehr tief oder sitzt noch immer tief. So gesehen eine Art Recovery-Versprechung, die halt auf Basis eines leider Gottes schlechten 2025er Jahres eigentlich fast zur Verpflichtung wird.
Klingt für mich alles so spannend seit Monaten, aber schon und immer wieder wird man dann halt doch enttäuscht und die Summe der Vorfälle, die man Pech nennen kann, sind halt auch irgendwie ein Zeichen.
Die sind schon irgendwie groß,
ja. Obwohl ich hier, wie gesagt, auch da Risikohinweis des Ketchup sehe und ich glaube, Raiffeisen war ja auch sehr bullisch im Sommer, jetzt muss man das Ganze auch wieder anders sehen. Ja. Wie auch immer, steht nicht umsonst auf dieser Liste der Wiener Börse, die ich jetzt hiermit beende im Vorlesen, an letzter
Wobei,
Stelle.
Wobei, wir haben weil ja das auch sehr interessante Einzelperformances, die wir jetzt dahinter besprochen haben, von je nachdem plus 80, 70, 100% bis flat oder minus 20, 30.
Richtig,
ja. Das dann geht oft so bei diesem ATX-Rekord ein bisschen verloren.
Wobei, und dann möchte ich gleich den nächsten Punkt bringen. Man hat immer so von Wellen gesprochen, die Big Caps. Man kann sagen, heuer die Banken sind natürlich super grand, Insurance mit, aber Energy war schon wieder schwach. Also es war nicht einheitlich. Nein. Und auch sonst war es nicht ganz einheitlich. Also man kann nicht sagen, dass eine Nachholwelle kommen kann, weil es war bunt gemischt.
Ja, es gab vielleicht zwei, drei große Themen, die Banken. Es gab den Bau. Es gab die Fans. Also
Die Fans.
Ja. Ja, das sind die Themen, die über Europa drüber geflogen sind, genau. Weil es eben diese Investitionsstrategie, deswegen Stichwort März wieder, auch finanzierbar hatten. Das Thema Energie, das wird das nächste werden. Mhm.
Derzeit Energie noch sehr moderat bewertet, sehe ich ähnlich. Das ist ein Thema mit Potenzial auch Richtung nächstes Jahr.
Was waren für euch die größten Überraschungen? Am heimischen Markt 25. Ganz AT&S. Kurz auch nur. Ja. Auf Equity-Basis, okay.
Auf Equity-Basis, ja. Okay.
Ja, stimmt schon. AT&S, also meine ich eh. Also nicht Eigenkapital, sondern Aktie.
Ja, auch AT&S muss ich auch ganz klar sagen. Ansonsten eher positiv, dass natürlich es honoriert wurde am Gesamtmarkt, dass sich die Unternehmensgewinne hier in Österreich deutlich besser präsentieren derzeit von der Dynamik als in Gesamteuropa. Ja. Mhm. Und mich hat das eher positiv überrascht, dass das der Markt oder den Investoren auch honoriert haben, abseits natürlich des generellen Rückenwinds.
Dann sind wir schon beim Standort. Ja. Schwierige Situation nach wie vor in vielen Bereichen Sorgenkind in Europa. Seht ihr wenigstens Entwicklungen in die richtige Richtung oder ganz kurz nur Status Quo und wohin kann es gehen?
Status Quo ist in Wirklichkeit eine Art Innehalten über die Performance. Ich glaube, sehr viele haben sich eigentlich das nicht erwartet, was da passiert. Sie fragen sich halt, kratzen sie am Kopf, wo sind wir jetzt, wieso sind wir jetzt da? Auch in der Politik wird es interessanterweise nicht genutzt, um politische Polemik aufzusammeln und sich irgendwelche Rosenkränze selbst aufs Haupt zu setzen. Interessant. Ich glaube durchaus, dass die Politik als Rückenwindlieferant fürs nächste Jahr weiterhin ausfallen wird. Das Bewusstsein sehe ich nicht.
Ja, ich glaube vor allem, wir haben ja vorher über viele Firmen gesprochen. Ich glaube, im privaten Sektor sehe ich extrem viel Dynamik derzeit, dass man sich komplett neu ausrichten muss. Im Lichte der Transformationsherausforderung, die wir haben, technologisch in Europa, im öffentlichen Sektor in Österreich sehe ich nein Anerkenntnis dieser Transformationsherausforderung, muss man ganz ehrlich sagen. Und insofern, ich hoffe nur, dass wir pragmatisch den Zug finden, auf das Thema Rüstung, Industrie, Transformation in Europa aufzuspringen und dann eben auch die Themen Energie und Arbeitskosten angehen. Das ist sozusagen ein relativ kleines Hausaufgabenbuch, aber das sollten wir wenigstens hinbekommen. Ansonsten, Budgetkonsolidierung wird meistens im zweiten oder dritten Jahr viel schwieriger. Wir haben gerade das erste hinter uns. Also ich sehe das auch eher als eine zähe Partie. Ich glaube, ihr habt das vor kurzem auch mal versucht, wo skizzieren. Unsere Performance ist mittlerweile nicht wirklich besser als in den Euro-Peripherie-Ländern, ja. Nur wir wollen uns das noch nicht eingestehen. Und damals haben hier sehr, sehr, sehr viele gute Sparvorschläge gehabt, wo andere Länder sparen können. Und ja, ich hoffe, dass wir dann nächstes Jahr endlich mal die Realität anerkennen und durchstarten.
Ich möchte jetzt noch ein bisschen auf so einer drüber Ebene, ein bisschen ins Halbprivate reingehen, das Jahr auch beenden mit so Top-Flop. Ich habe persönlich mitgenommen und möchte damit beginnen, dass überall fast längere Handelszeiten gibt. Das taugt mir als Privatanleger schon sehr, weil du hast ja auch was zum Arbeiten im Brotjob. Da wünsche ich mir, dass die Wiener Börse dann auch verlängert in Deutschland jetzt 8 bis 22 Uhr, auch mit dem Xetra Retail Service. Dann hat man taugt, dass der Kollege Babler, den ich ja vom Programm her nicht wählen würde, den großen Medien ein bisschen draufsteigt und ihnen ein bisschen Inserate und auch sonstiges Goodwill wegnimmt. Das ist eben dieser gegenseitige Nicht-Ich-hab-dich-lieb-Faktor. Und dann taugt mir noch, und da möchte ich Danke sagen, für Stundenunterhaltung deutsche Finanzpodcasts. Die machen nämlich jeden Tag das, was wir drei jetzt machen.
Wirklich?
Aber ich sitze da nicht mit Journalisten, sondern mit Leuten, die tagsüber eben sonst im Normalfall keine Zeit haben. Die reden jeden Tag so über Aktien wie wir jetzt. Und bei uns gibt es halt diese Podcasts, die in Richtung Aufarbeitung von Skandalen geht. Ja. Mhm. Und Flop sehe ich auch die österreichische Finanzbildungsstrategie, die macht mir einfach Sorgen, weil die dreht sich seit Jahren im Kreis und wenn ich da schaue, wer da alle mitverdient, dann wird man schlecht. Dann wird man wirklich schlecht und die Handelsvolumina sind...
transparent?
Ja, geht nicht. Die Handelsvolumina in Wien sind das nächste Thema, dass wir heuer nicht mehr Umsatz haben als im Vorjahr, ist natürlich für so einen
Performance.
Aber da muss ich die RBI loben, die hat ihr Handelsvolumen in Wien in den letzten 2 Jahren wieder verdoppelt auf 5 Milliarden rauf circa. Also die kommen wieder als größter Player, können wir dann eh...
Aber da haben wir den einen Sonderfaktor auch
teilweise im Vorjahr gehabt. Aber trotzdem sind wir, die Deutschen sind schon wieder fast auf All-Time-High und wir sind bei circa einem Drittel der 2007er Handelsvolumina. Und wie gesagt, nochmal danke, dass ich das auch mal erleben darf, über österreichische Aktien im Tagesgeschäft zu reden. Auch wenn wir sitzen eher am Montag zusammen, aber heute die wichtigen Schlusskurse, wie der Wolfgang skizziert hat, auch für die Fondslandschaft. Und ich drücke jetzt nochmal auf die Opening Bell. Denn jetzt geht es um die Opening Bell für 2026. Und Männer, sprechen wir über Erwartungen natürlich mit dem Home Bias jetzt für diesen Podcast. Was kann kommen, was wird kommen, was steht auf der Agenda?
Also ich glaube, wir müssen ganz klar auf dem Radar haben, dass für eine neue, sozusagen zweite Phase dieser starken Europa-, Deutschland- oder Österreich-Outperformance gewisse Anzeichen im nächsten Jahr sich manifestieren müssen. Um das in Zahlen mal mitzubringen, die durchschnittlichen Wachstumserwartungen für Deutschland für das Jahr 2027 liegen bei 1,6. Aber das heißt, es gibt manche Ökonomen, die 1,0 sehen und es gibt andere Ökonomen, die weit über 2 sehen. Mhm. Wenn wir nächstes Jahr belastbare Vorlaufindikatoren sehen, dass das deutsche Wachstum 27 Richtung 2% plus geht, dann würde ich die Chance sehen, dass wir nochmal ein Repricing zugunsten Europas, DAX und ATX sehen. Und das ist für mich eins der wichtigsten Themen für nächstes Jahr, was man auf dem Radar haben muss. Ich sehe viele angelsächsische Analysehäuser eigentlich leicht optimistischer positioniert Richtung Europa als die Europäer selber. Und ich gehöre auch eher zu denen, die sagen, ich glaube auch eher, dass Deutschland Richtung 2 geht als Richtung 1. Ja. Und ansonsten müssen wir natürlich alles aus den USA beobachten. Wir haben es vorher schon angesprochen, Midterms, kommen die Zölle wieder aufs Tapet irgendwo. Ja. Kommen vielleicht aber auch marktliberale Maßnahmen, ist nicht auszuschließen in Amerika. Also das ist so ein bisschen die Wundertüte. Ansonsten, ich bin eher konstruktiv gestimmt. Wir sind zwar in einer späten Phase des Zykluses, aber das kann auch noch 1 bis 2 Jahre locker gut gehen. Also ich meine, wir hatten das Börseunwort schon 2024 hier in Wien, KI-Blase. Okay. Ja, und wir diskutieren das seit damals. Und insofern, ich bin moderat konstruktiv gestimmt. Bin aber eigentlich fürs erste Halbjahr konstruktiver gestimmt als fürs zweite. Stichwort auch Midterms. Und so blicke ich eigentlich ins nächste Jahr. Der ATX, wir sehen ihn so bei 5,7 rum, Jahresende. Heißt aber immer noch, dass wir leicht unterbewertet bleiben zum europäischen Markt. Wenn wir nochmal ein bisschen mehr Aufwärtsmomentum sehen, dann können es Richtung 6 gehen. Aber das müsste dann schon bedeuten, dass wir die Unterbewertungslücke schließen, was wir nicht ganz sehen.
Ja, von meiner Seite her glaube ich, dass die ATX-Erwartung fürs nächste Jahr ein wenig darunter liegt, für mich persönlich. Das hat aber damit zu tun, dass ich der Ansicht bin, dass sich die im heurigen Jahr so gut gelaufenen Sektoren, wie vor allem die Finanzsektoren, nächstes Jahr in gewisser Form der Verarbeitungs- und Konsolidierungspause gönnen werden müssen. Ich glaube auch, dass der Wettbewerb unterhalb der Finanzwerte zunehmen wird. der ja bis dato de facto nicht vorhanden war, aber man wird sich vielleicht ein wenig mehr um die Kredit- oder Anlagekundschaft auch zinstechnisch streiten dürfen. So gesehen werden die Margen ein bisschen unter Risiko sein. Und Österreich ist ein Index, der sehr stark vom Finanzsektor geprägt ist. So gesehen meine ich, dass der Index an sich ein bisschen eine Art Ruhepause einlegen wird können. Ich glaube aber nicht, dass es an der Performance der anderen Sektoren liegen wird, denn ich sehe im Bereich Energie, Defense, Bau, Konstruktion und auch den kleineren Werten, die hier diesbezüglich zuarbeiten und auch als Solution Provider aktiv sind, Stichwort Balfinger und Co., eigentlich eine sehr, sehr große und positive Ausgangssituation, dadurch, dass die in den letzten ein, zwei Jahren sich überwiegend ihre Hausaufgaben bereinigt haben. Working Capital, Kommunikation, neue Strukturen, neue Richtungen, strategische Ausrichtung. Ich glaube, das wird ein super interessantes, spannendes Jahr. Ich hoffe, es ist wieder ein Jahr für aktive Investment Manager, Portfolio Manager und ein Jahr, wo man die Kommunikation suchen wird müssen oder zumindest belohnt sehen wird. Denn den Leuten zu erklären, was man tut und wie man es tut, ist nach wie vor einer der Grundprinzipien an der Börse und beim vielen Unternehmen im heutigen Jahr eigentlich durch eine pauschale Annahme, es läuft eh, ein wenig unter Druck geraten.
Ich breche überhaupt eine Lanze für aktives Investment, für Stile hier. Man hat ja heuer 2025 noch gesehen, dass das auch mit dem reinen KI-Play noch dazu in US-Dollar notiert, ja, mit MSCI World-Sparplänen oder auch Krypto-Sparplänen durchaus daneben gehen kann. Mhm. In ja, einem Jahr, wo man dann durchaus aktiver seine Chancen durchaus gehabt hat, weil ja, es waren manche Dinge schon lange Trends, die man sehen hat können, wenn man sich damit auseinandersetzt, aber ohne hohem Indexgewicht. Mhm. Und insofern ist da, wenn man das so puristisch gemacht hat, einiges auch vorbeigegangen. Aber darüber spricht einmal wieder keiner.
Ja, ja.
Aber mir tut es ein bisschen leid, dass so wenig österreichische Beteiligung am österreichischen Aktienboom gegeben ist.
Ich hoffe nur, dass wir auch nächstes Jahr eine solide Performance hinkriegen. Ich sehe es leicht optimistischer, aber ist im einstelligen Prozentbereich. Ich sehe die Banken und Finanzen ganz gut aufgestellt, niedrige Risikokosten bei der Konjunktur. Es wäre nur wichtig, dass wir auch nochmal nächstes Jahr ein gutes Aktienjahr bekommen.
Weil sonst sind die Leute
für Sentiment und weil sonst heißt schon wieder aus der Politik Zockerbude, da letztes Jahr großes Plus und jetzt haben wir schon wieder ein Minus und das ist mir eigentlich am wichtigsten, dass wir auch nächstes Jahr eine solide Performance hinbekommen. Makroökonomisch fundamental ist derzeit Aktien investierbar weiterhin das Credo, in dem man sozusagen ins nächste Jahr gehen sollte.
Ja, guter Punkt, weil das Fixed Income Investment wird auch nächstes Jahr Schwierigkeiten haben.
Saison haben Crash-Propheten auch aller Herren Länder und es werden wieder mehr. Das wissen wir ja, ist ja eigentlich ein gutes Zeichen, wenn immer vorm Crash gewarnt wird. Wir haben immer wieder diese kleinen Rücksetzer gehabt, die sind rasch wieder aufgeholt worden. Und wenn man international schaut, war es ein Jahr, das eigentlich gar nicht so gut gelaufen ist, bis eben auf ein paar Märkte wie glücklicherweise unseren. Also für ein Boomjahr, muss man sagen, leben wir halt in einem der sonnigsten Märkte in Europa und auch weltweit. Was glaubt ihr, macht das mit dem Anlegerverhalten mittelfristig, weil ein paar Dinge, die immer gelaufen sind, wie die Kryptomärkte oder auch letztendlich dollar-denominierte Assets, ein bisschen geschwächelt haben?
Ich glaube, das Momentum, das hier beginnt zu wirken, ist vielleicht gar nicht so schlecht, weil es eine Art heimischeres Momentum eröffnet, die Perspektive in Richtung der europäischen Performance, die ist sichtbar und setzt auch Gedankengänge oder Interpretationen in Gang, die diesbezüglich auch von den amerikanischen Diktaten, welche Sektoren zu haben sind und wo es am besten läuft, ablenken und sich mehr mit den heimischen oder mit den Unternehmen auseinanderzusetzen, die rund um einen sind, halte ich für eine Grundvoraussetzung für jeden halbwegs privat oder intelligent agierenden Investor, weil du A, die kurzen Wege als Vorteil nutzen kannst, weil du B, auch Sprachverständnisse hast, die vielleicht die ein oder andere mehr Interpretation zulassen. Und wenn sich der ganze Markt in diese Richtung bewegt, hast du sogar einen Rückenwind durch eine verstärkte Teilnahme gleichgeordneter.
Ja, ich glaube auch die letzten 2, 3, 4 Jahre, heuer schon ein bisschen mit Abstrichen, haben halt auch ganz sehr einfache Momentumstrategien funktioniert, Trendfolgestrategien, ja. auf die sich sehr viele draufgesetzt haben und auch sehr viele sozusagen, die noch nicht so lange an der Börse sind. Und wenn das jetzt plötzlich mal nicht funktioniert, da werden dann auch viele schnell zum Crash-Propheten, weil diese einfachen Strategien natürlich in der Spätphase vom Zyklus auch nicht mehr so gut funktionieren. Und insofern, ich blicke da relativ gelassen drauf. Natürlich, wir haben hier und da sportliche Bewertungen in den USA. Andererseits, es gibt realwirtschaftliche Investitionen dahinter. Es gibt Unternehmensgewinne. Wie man die bewertet, ist die andere Frage. Aber jetzt die sozusagen die Crash-Propheten, die jetzt den Zusammenbruch sozusagen dieser Branche oder sozusagen dieser Geschäftsmodelle sehen, dazu gehöre ich nicht. Fundamental, konstruktiv, Aktien bleiben investierbar, aber natürlich in der Spätphase am Markt, wenn jetzt irgendwo mal die Unternehmensgewinne nicht mehr so kommen in Amerika, wie gedacht, kann da schon mal auch ein kleiner Rücksetzer daherkommen. Ja. Und ich finde es dann auch gut, dass viele Großinvestoren auch langsam etwas sozusagen Geld aus den Momentum-Strategien rausnehmen, die natürlich teilweise die letzten 3, 4 Jahre getrieben haben.
Es ist auch hier eine Art Warnzeichen entstanden im letzten Vierteljahr. In Amerika hat sich der Anteil der extern refinanzierten CapEx-Programme im Bereich der künstlichen Intelligenz massiv erhöht. Das heißt, die Investitionen kommen nicht mehr aus dem Bauch der Hyperscaler, sondern die werden mehr und mehr ins Publikum hineingetragen, durch Anleihen refinanziert, durch sonstige Emissionen, IPOs und ähnliches gehypt. Und das ist meines Erachtens nach ein sehr hohes Warnzeichen, weil die Ökonomie hinter diesem gesamten Sektor noch nicht in Wirklichkeit bestätigt ist. Etwa 5% tragen irgendwo ökonomische Charakteristika drinnen, und das heißt noch lange nicht, dass man diesbezüglich auch wirklich das Geld verdient, das man investiert hat. Und dieser Beweis, den gilt es noch zu treffen. Und dann kommt noch einer dazu, ein Faktor, das ist der globale Wettbewerb, der jetzt gerade beginnt, Stichwort Gemini 3, gilt plötzlich als Supersieger. Die Chinesen sind noch gar nicht wirklich präsent. Ich denke an DeepSeek-Momentum, das Anfang des letzten Jahres eigentlich nur so viel Unruhe erzeugt hat. Da werden wir alle noch 2026 ziemliche Volatilitäten erleben. Und auch Favoritenwechsel. Und das wird das amerikanische Pauschalmomentum, Performance-Momentum ein bisschen ins Wanken bringen. Denn wenn man sich die KI-Hyperscaler rausdenkt aus dem S&P 500, dann bleibt nichts über.
Bin ich gespannt. Das habe ich ihm vor einer Woche gesagt, dass man vielleicht anrufen in Robert Gillinger.
Robert ist immer erreichbar.
Ich weiß nicht. Das ist einer der wenigen, den ich...
Servus.
Servus, Robert Gillinger. Du bist nicht alleine mit mir, sondern der Gunter Täuber und der Wolfgang Matejka sind auch Servus. Live. Ich hoffe, wir stören dich nicht.
Vielleicht
und konjunktiv. Du hast es vergessen. Aber der Wolfgang, gefrage ihm was, Wolfgang.
Was soll ich ihm fragen? Na, Robert, was glaubst du, was im nächsten Jahr so wirklich? Wir erwarten uns einen gewissen Sektor-Swing, nicht, dass die bestehenden Sektoren total abstürzen, aber sich zumindest einer Ruhephase zuwidmen. Aber ein paar andere Sektoren und hoffentlich auch ein paar kleinere Werte endlich die Chance zur Performance geboten wird. Was denkst du darüber?
Ja, das klingt ja in Bezug auf die Wiener Börse prinzipiell dann nicht so schlecht.
Okay.
Also das ist eine Sache, mit der ich mich wahrscheinlich anschließen kann. Wobei, ich sage mal, der heutige Bank Austria, der UniCredit,
der arbeitet wirklich.
Indikator ist nicht wirklich gut gelaufen. Das ist jetzt einmal jetzt einmal ein Tipp nach unten wieder gemacht. Wie seht ihr das? Wurscht, weil die ganze weite Welt die Börse ist und nicht Österreich.
Nein, wir sehen schon, dass der Druck auf die Performance-Erwartung aus der Ökonomie herauskommt, das ist klar.
Ja.
Aber der Kollege Bruckbauer ist nicht zu unterschätzen.
Beim Zertifikate-Jahresauftakt wird der Kollege Bruckbauer sicher wieder auftreten. Robert, wir haben in mehreren Phasen zusammengearbeitet. Freue mich, dass 2025 wieder viel mehr wurde und 2026 noch mehr. Meine erste Erinnerung an dich ist, dass du ein Wirtschaftsblatt-Redakteur, der sich vor allem um die Energiewerte gekümmert hat, warst. Wie siehst du die? Die sind ein bisschen schwach gewesen im Jahr 2025 aus mehreren Gründen. Ganz kurz nur, siehst du eine kleine Chance, dass da wieder was kommt im nächsten Jahr, auch im Sinne der Rotation der Big Caps?
Also Österreich haben wir jetzt zwei profundere auf der anderen Leitung, die sagen würde, aber prinzipiell...
Also mich und wen von den anderen beiden meinst du? Die Profunda sind
auch.
Ja, genau. Okay.
Ja. Nein, aber prinzipiell allein, wenn das Stichwort KI weiter irgendwo eine Bedeutung hat, wir stellen alles auf Strom um. Naja, was soll ein Energiewert langfristig für ein Problem haben?
Mhm. Ja, ja, genau. Wenn sich der Staat noch, ja, super. Lieber Robert, danke, dass du trotzdem abgekommen hast. Hätte auch irgendwas anderes sein können. Wie gesagt, danke für die gute Zusammenarbeit.
Macht Spaß.
Guten Rutsch und ganz, ganz liebe Grüße daheim auch. Ciao, ciao, baba. Ciao, ciao. Okay, servus.
Ciao. Ciao.
Wisst was, Männer, ich spiele nochmal die Glocke. Jetzt habt ihr die Kopfhörer auf, jetzt hört ihr sie auch. Es ist dies, sagen wir mal, die Closing Bell jetzt für diesen Silvester-Podcast. Ein neues Jahr hat begonnen, feiert. Denkt ihr mal kurz nicht an die Aktien oder doch? Bei mir geht's nie ganz ohne Aktien. Auf ein super Aktienjahr. Ciao einmal von Christian.
Ciao von Wolfgang.
Ciao von mir und ich hoffe, wir sehen uns zum ATX 6000er, Christian, nächstes Jahr.
Ja, und mit allen Hörerinnen und Hörern. Genau. Wunderbar. Ciao, ciao.
Super. Ciao. Macht's es gut.